Was ich wahrnehme, ist eher, dass es sowas wie die Rückkehr einer narzisstischen, hierarchischen Führungskraft gibt. Ne? Also es wird halt wieder salonfähig, autoritärer Chef sein zu dürfen. Ne? Und dieses Autoritäre verwechselt halt, dass es eben keine Sorge um die Person mehr gibt, wo sozusagen die Person nur noch Ressource ist, nur noch ein Ding, was irgendwie behandelt wird. Und das halte ich für eine so hochproblematische Verwechslung, denn Führung hat für mich viel mit Menschlichkeit zu tun. Nach meiner Erfahrung ist ja Kommunikation das A und das O für eine Führungskraft. Ich arbeite gar nicht am Thema Next Level, sondern ich arbeite am Thema Basic Level. Bring doch erstmal dein Basic Level an Führung in Ordnung, bevor du danach strebst, jetzt irgendwie the Next Level zu erreichen.
So, hallo und herzlich willkommen hier in einer neuen Podcast-Folge bei Next Level Leadership. Heute nochmal mit einem tollen Gast. Herzlich willkommen, Peter.
Dankeschön.
Bei mir zu Gast ist heute ein Kollege von mir, Dr. Peter Hart, und ich habe ihn eingeladen, weil ich finde, er hat einen ganz besonders spannenden Werdegang. Da werden wir auch gleich noch drauf kommen. Du hast nämlich mal Bankkaufmann gelernt, du hast Theologie studiert, sogar promoviert da drin. Systemische Theologie habe ich gefunden im Netz, richtig?
Systematisch.
Systematisch, okay. Systemischer Coach, systematische Theologie. Dann warst du in der Unternehmensberatung, du warst Führungskraft in einem großen Konzern und bist schließlich in der Selbstständigkeit als ja, Berater, Trainer, Coach gelandet mit dem Schwerpunktgebiet Führung und Veränderung. Und da haben wir unheimlich viel Futter, worüber wir beide jetzt gleich reden können. Zumal, wir haben ja gerade ein Vorgespräch gemacht, das Thema Next Level hat dich ja auch schon inspiriert, ne?
Ja.
Peter, bei dem Werdegang, mich würde es einfach vorab mal interessieren, was ist denn der rote Faden? Warum sollten Menschen jetzt gleich uns beiden hier zuhören, dass das andere inspirieren könnte?
Ja, vielleicht, also Führung und Veränderung, hast du ja gesagt, sind so meine Themen. Und das Thema Veränderung hat so mich mein Leben auch begleitet. Ne? Also das heißt, ich habe nicht so einen total geradlinigen Werdegang. Also ich habe was gelernt und dann arbeite ich da einfach drin, sondern ich habe irgendwie so Stufe für Stufe mich halt selber auch immer wieder verändert. Und mich hat das, und eigentlich in den Sachen, die ich gemacht habe, habe ich eigentlich auch immer, fand ich immer sehr, sehr spannend, so Organisationen mit zu verändern. Also in der Unternehmensberatung ist es ja so, dass du grundsätzlich ja eigentlich in Veränderungsmomenten irgendwie in die Organisationen reinkommst. In der Deutschen Telekom habe ich auch 7 Jahre lang eigentlich nichts gemacht, außer Veränderungen voranzutreiben und Projekte ja, zu leiten, mitzugestalten. Und jetzt bin ich eigentlich immer noch in dem Entwicklungsfeld. Das heißt also, so Menschen, die sich verändern wollen, die bessere Führungskräfte werden wollen, die ihre Organisationen verändern wollen, zu mehr Wirksamkeit hin. Das ist so ein bisschen der rote Faden. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich das schon lohnen würde.
Auf alle Fälle. Was ich ja total spannend finde, ist, wie kommen denn da Kirche und der liebe Gott ins Spiel?
Ja gut, das ist ja eher der Ausgangspunkt, als dass sie zwischendrin ins Spiel gekommen sind. Ich freue mich erstmal, dass ich, also ich habe viel meiner beruflichen Stationen durchaus auch so als im Nachhinein, als so eine Veränderung hin zu was anderem erlebt. Also bin so aus diesem kirchlichen Umfeld eben für meine berufliche Tätigkeit raus. Und eigentlich bin ich mit meiner Selbstständigkeit ein Stück wieder zurückgekehrt, weil ich heute auch viel für und mit kirchlichen Organisationen arbeite. Das heißt also, all das, was ich an Kompetenz, an Erfahrung, an Führungsthemen so auf dem Weg aufgegriffen habe, das bin ich heute in der Lage, auch mit kirchlichen Organisationen ein Stück durchzudeklinieren. Und ehrlich gesagt fühlt sich das auch ein bisschen wieder wie nach Hause kommen an.
Kann ich verstehen. Ich meine, was uns tatsächlich sehr verbindet, ist nicht nur, dass wir für das gleiche Unternehmen auch arbeiten, sondern wir haben uns ja kennengelernt, der People Network, TPN, ne? Und was da ja auch ganz wichtig ist, ist ja so ein menschenzentriertes Bild oder sagen wir lebensbejahendes Bild, was mir hier für einen Podcast total wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der uns beide sehr stark an der Stelle verbindet, wo ich gedacht habe, das lohnt sich, da mal reinzugucken. Und dann nähern wir uns dem Thema Führung ja von vollständig entgegengesetzten Ecken, ne? So, hast du mich auch im Vorfeld mal gefragt, sag mal, Next Level, was heißt denn eigentlich Next Level bei dir jetzt so? Wo fängt denn das eigentlich an? Ab wann darf man eigentlich auf ein Next Level? Und vielleicht können wir es an der Stelle auch vorab schon reinbringen. Du hast ja auch einen Podcast tatsächlich. Erzähl da mal kurz was drüber und dann tauchen wir mal in die Next-Level-Frage direkt zusammen ein, weil die finde ich in der Tat sehr spannend.
Ja, also mein Podcast heißt 10 Minuten für Führung, und es ist halt genau das, ne? Es sind kleine, kurze Episoden von 10 Minuten. Es ist kein Interview-Podcast wie bei dir, sondern da sozusagen spreche ich allenfalls mit, ja, mit Zitaten von anderen, die ich mal mir hole und da sozusagen so rein verwurste ein Stück weit, aber das ist halt eigentlich immer ein relativ überschaubarer Themenkomplex. Und ich habe das in meiner eigenen Podcast-Beschreibung immer so gesagt, das sind eigentlich alles Konzepte, Ideen, Erfahrungen, wo ich den Eindruck habe, das hätte ich gerne mal gewusst, als ich selber Führungskraft war. Also ich habe das Gefühl, ich war als Führungskraft immer irgendwie viel so im Alleingang unterwegs. Man guckt sich natürlich rechts und links das ab. Das machen übrigens die meisten Führungskräfte. So, wer Führungskraft wird,
Learning by doing.
kriegt ganz häufig gar kein Training, gar keine Begleitung, sondern lernt das im Grunde von den eigenen Führungskräften und den Führungskräften rechts und links. Und eigentlich dieser Podcast ist so ein bisschen ein Reflexionsangebot, zu sagen, es gibt Konzepte da draußen, die sind hilfreich, die sind auch gut etabliert. Und das einfach mal kennenzulernen, das hätte ich mir, glaube ich, damals gewünscht. Das heißt, also ich habe mir versucht, jetzt einen Podcast zu machen, den ich selber gerne gehört hätte, als ich Führungskraft war.
Kannst dich da noch an ein praktisches Beispiel erinnern? Also so ein Thema, irgendein Erlebnis in deiner Führungskarriere rückwärts, wo du heute sagen würdest, ja, hätte ich ganz anders gemanagt, wenn ich Peters Podcast gehabt hätte?
Ja, schon. Also ich habe jetzt gerade, habe ich gesagt, so intensiv ist die Folge, gibt es noch gar nicht, die muss ich erst noch aufnehmen, aber ich habe jetzt ein Team begleitet über 3 Jahre, immer punktuell, nur einmal im Jahr. Und und da sozusagen hat sich dann jetzt, jetzt im Frühjahr da, und da hatten sie die Teamzusammensetzung stark verändert. Und da war dann sozusagen 2 Personen nicht mehr da. Da hat man sich von Bereichsleitern getrennt. Und dieses Team war wie ausgewechselt.
Weil zwei
Also,
Leute nicht mehr da waren.
weil es mal nicht mehr da war, und zwar im positivsten Sinne. Ja? Also da ist so viel Konfliktstoff gewesen durch 2 Personen. Und ich habe nochmal wirklich intensiv angefangen, darüber nachzudenken, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, jemanden aus einer Rolle rauszunehmen. Ich finde, das ist eine super schwierige Frage. Du hast angesprochen, so dieses christliche Menschenbild. Ich habe eigentlich auch erstmal so die Grundannahme, dass man eigentlich versucht, mit dem zu gehen, was Menschen einem bieten, und jetzt nicht irgendwie willkürlich Leute aus Rollen zu verschieben, nur weil man mal den Eindruck hat, dass das irgendwie gerade mal nicht so gut funktioniert, sondern da eben auch eine Kontinuität, eine Beziehungsqualität irgendwie zu halten. Aber irgendwann ist halt so dieser Punkt. Und wo ist der eigentlich? Das ist zum Beispiel, also finde ich eine wahnsinnig schwierige Frage. Und das nochmal ein bisschen systematisch zu reflektieren und einfach auch sozusagen von Management-Vordenkern mal so 1, 2, 3 Modelle zu hören, wie die da sozusagen dran gehen. Ich glaube, sowas finde ich dann hilfreich.
Da sind wir direkt an einem sehr spannenden Feld dran, ne? Das ist ja so ein bisschen die Fragestellung rund um, wie viel Fürsorgepflicht habe ich eigentlich als
Ja, genau.
Führungskraft, ja? Ab wann muss ich vielleicht auch mal mehr Härte zeigen? Hat Konsequenz, Klarheit, ist das überhaupt Härte, Konsequenz, Klarheit, ist das nicht mehr menschenzentriert? Also ich habe oft den Eindruck, dass viele Führungskräfte denken, naja, entweder ich bin Manager und ich packe das hier konsequent, hart und klar an, oder ich bin Menschenmensch und wo ist die Verbindung, ne? Also in dem Feld sind wir dann eigentlich unterwegs.
Ja, total. Und wann kann es sozusagen für beide Seiten vielleicht auch eine gute Idee sein, jemanden aus einer Rolle rauszunehmen? Also das aus der Rolle rausnehmen, vielleicht sogar als Dienst am anderen. Also diese Fälle mag es auch geben, ne? Und wie kannst du das denken? Und eben auch, was du eben sagst, was ist eigentlich mein Verständnis von mir selber? Also wie erlebe ich mich da drin, wenn ich anfange, mit Härte auf eine Person zuzugehen, ne? Oder was ich als Härte erlebe, ne?
Ja, und ist es dann vielleicht nicht sogar am Ende des Tages genau das, was es gerade braucht, ja?
Ja, genau. So, und das ist zum Beispiel, also so dieses Feld, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Und ich nehme auch wahr, dass tatsächlich, ich gucke ja mal, welche Podcast-Folge wie häufig gehört wird. Und ich habe so 2, 3, die im Titel auch sowas wie Durchsetzungsfähigkeit oder nicht nur nett heißt eine Folge. Und das sind mit die meistgehörtesten Folgen. Also das heißt, also es gibt offensichtlich auch vom Titel her ein Interesse, genau solche Fragen so ein bisschen zu erforschen für Leute.
Glaubst du, es gibt ein Bedürfnis danach gerade, nach mehr Klarheit, nach Konsequenz, nach, ich meine, die Welt ist ja gerade ein bisschen im Umbruch. bisschen wild, bisschen verrückt durchaus, verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du den Eindruck, dass die Menschen sich das mehr wünschen?
Boah, also finde ich Zeit schwierig. Also was ich wahrnehme, ist eher, dass es sowas wie die Rückkehr einer narzisstischen, hierarchischen Führungskraft gibt, ne? Also es wird halt wieder salonfähig, einfach sozusagen autoritärer Chef sein zu dürfen, ne?
Ach,
Also
tatsächlich.
so, das ist mein Eindruck, ne?
Ja.
Also wenn man sich eben anguckt, wie die Trump-Administration da sozusagen ihre Führung versteht. Und das Feld, das sozusagen, also das ist ja, ich meine, der mächtigste Mensch der Welt, sozusagen, und der führt so. Also meine Wahrnehmung ist schon irgendwie, das hat schon auch eine Ausstrahlungswirkung, ne? Man darf so sein. Also offensichtlich ist das ja sehr erfolgreich, so zu sein mitunter, ne? Gut, jetzt gerade sieht es ja wieder aus, als ob der Erfolg jetzt auch gerade vorbei sein könnte, wäre ja schön, aber ich habe so den Eindruck, diese Salonfähigkeit des Autoritären. Und das sehe ich als hochproblematisch an, aus meiner Perspektive, weil ich glaube, dass das keine gute Führung wäre.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, das sind alles so Themen, die wir dann auch immer wieder begleiten, ne? Also jetzt so ein Veränderungsprozess, ne? Zum Beispiel auch, du hast ja viel Erfahrung schon daran gesammelt, es gibt diese Phasen von großer Unsicherheit, wo Menschen sich auch einfach eine Orientierung wünschen und vielleicht, dass darüber dann die Verwechslung reinkommt zwischen autoritär gleich gut, weil autoritär ziemlich klar, so schlimm das oft erlebt wird, aber man weiß ja, woran man ist, in gewisser Weise, oder?
Naja, klar. Also Klarheit halte ich für einen sehr wichtigen Wert für eine Führungskraft, ne?
Ja,
Ich glaube, das höre ich ja auch bei dir so durch, ne? Dass
absolut, ja.
das ist eine gute Sache. Und wenn wir halt sowas wie Radical Candor sehen, wo es ja im Grunde auf diesen zwei Achsen ist, ne? Das ist dann auf der einen Achse die Klarheit und aber auf der anderen Achse ist es halt die Frage, hast du trotzdem eine soziale Wärme mit der Person? Und dass diese beiden Sachen sich nicht ausschließen, sondern eben auf dieses Radical Candor eben kommen. Und dieses Autoritäre verwechselt halt, dass es eben keine Sorge um die Person mehr gibt, wo sozusagen die Person nur noch Ressource ist, nur noch ein Ding, was irgendwie behandelt wird. Und das halte ich für eine so hochproblematische Verwechslung, denn Führung hat für mich viel mit Menschlichkeit zu tun.
Ja, sind wir mitten im Thema Selbstentwicklung, Selbstreflexion als Führungskraft. Du hast im Podcast, den ich übrigens selbst immer wieder auch gerne mal höre, kann ich an der Stelle vielleicht auch mal sagen.
Dankeschön.
Ich oute mich wirklich hier sehr gerne. Nee, es sind tolle Folgen, weil es sind wirklich immer so 10 Minuten ein Thema knapp auf den Punkt. Dann hast du auch Staffeln gemacht, ne, komplett zum Thema, weiß ich nicht, Delegation war zum Beispiel sowas, wo es eine ganze Reihe Folgen gab dazu, wie delegiere ich eigentlich vernünftig als Führungskraft. Und was immer wieder auftaucht, ist ja auch schon die Aufgabe zu sagen, bring dich zurück in dein eigenes Growth Mindset, ne? Also im Sinne von Selbstentwicklung, sich weiterentwickeln. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, das Erste ist ganz interessant, dass der Begriff des Growth Mindsets, da habe ich auch eine eigene Folge beim Thema Delegation zu aufgenommen, das ist eine der am wenigsten gehörten Folgen.
Komisch,
Also
ne?
Growth Mindset ist offensichtlich kein
Zu
Wort
Englisch?
zu Englisch, ja, wobei sozusagen, keine Ahnung, aber es scheint nicht, also das scheint als Begriff nicht so zu ziehen. Aber ich glaube halt eigentlich, also mein Eindruck ist, dass Führungskraft zu werden und als Führungskraft zu wachsen, in neue Rollen zu kommen, in mehr Verantwortung zu kommen, das sind halt unglaublich interessante persönliche Momente, ne? Also die Rolle, so eine Rolle ist ja auf der einen Seite ein Spielplatz, an dem man mal zeigen kann, was man kann, wo Kompetenzen reinfließen können, wo ich plötzlich eine Bühne bekomme für das, was ich kann. Und auf der anderen Seite, damit ist eine Rolle ein Segen und eine unglaubliche Entfaltungsmöglichkeit. Und auf der anderen Seite enthalten Rollen immer Dinge, die eine Zumutung für einen sind. Also
Auf alle
es
Fälle.
gibt keine Rolle, die nicht auch irgendwelche Seiten hätten, die mir etwas abverlangen, was eigentlich gar nicht so 100% meinem Naturell entspricht. Und insofern sind für mich solche Momente, in denen ich eine Rolle und eben eine Führungsrolle übernehme oder zum Beispiel jetzt eben einen Bereich übernehme, nachdem ich vorher ein Team oder irgendwie eine kleine Abteilung geführt habe oder so. Das sind Momente, in denen immer wieder ich mit mir neu verhandeln muss, wie ich diese Rolle irgendwie ausfülle. Und das sind ganz zentrale Entwicklungsmomente, wo es sehr viel darum geht, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sehr bewusst zu reflektieren, wie ich diese neue Rolle, die ja gewissermaßen wie so ein neuer großer Anzug irgendwie ist, wie ich da eigentlich reinpasse, ne?
Hast du da eine persönliche Erfahrung noch anzubieten? Ich meine, du hast ja auch die ein oder andere Rolle ausgefüllt.
Ja, klar. Ich bin ja in der Telekom, ist wahrscheinlich so der für mich dieser Rollenwechsel so am stärksten gewesen, als ich von der Teamleiterrolle, ich hatte so eine Querschnittssteuerungsrolle mit einem ganz kleinen disziplinarischen Team, aber einen relativ hohen Wirkungskreis in eine Gesamtorganisation zu steuern. Also damals Callcenter-Organisation 3000 Mitarbeiter intern, 2000 extern. Und bin dann gewechselt in eine Rolle, wo ich plötzlich eben disziplinarischer Chef von einem Bereich war mit 100 Leuten und zwei Führungsebenen und einer deutlich veränderten politischen Sichtbarkeit, weil ich dann eben in der Geschäftsleitung vom technischen Service saß für das Thema Prozesse. Und also das ist eine 20.000 Mann Organisation innerhalb der Telekom. Und da habe ich schon sehr deutlich gespürt, dass diese Rolle von mir Sachen gefordert hat, die sozusagen nicht sozusagen mir einfach ganz natürlich zufliegen. Und das hat zum Beispiel sehr viel mit diesem politischen Element zu tun, ne? Ich glaube gar nicht, dass sozusagen dieses Mitarbeiterführen für mich da jetzt so das Kernproblem war. Das mögen jetzt gerne die beurteilen, die von mir geführt worden sind. Aber ich habe es nicht als das Kernproblem wahrgenommen. Ich habe sozusagen eher das Problem wahrgenommen, diesen Bereich angemessen nach außen zu vertreten, wirksam nach außen zu vertreten. Gibt dieses schöne Wort von Mintzberg, der eben sagt, Führungskräfte sind ja einerseits Innenminister ihres Teams und andererseits Außenminister. Und diese Außenministertätigkeit war für mich auf jeden Fall ein ziemlicher Stretch, muss ich
Ja,
sagen.
ich kann mich gut erinnern in den Zeiten, wo ich Führungskräfteentwicklung gemacht habe, noch als Angestellte. Da haben wir ein Buch immer wieder genannt in dem Zusammenhang, The Leadership Pipeline, wo die Autoren, hängen wir alles in die Shownotes, ne? Also alle Bücher, die wir jetzt hier erwähnen, und Radical Candor fiel vorhin als Stichwort, da hänge ich auch einen Link zu in die Shownotes. Und da wurde sehr schön beschrieben, dass gerade diese Entwicklung von den einzelnen Schritten, also meinetwegen People Manager, Teamleiter, dann gehst du die nächste Stufe, du fängst dann an, Führungskräfte zu leiten, du bist wieder eine drüber. Also letztendlich, was dir ja passiert ist, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja, dass du von einem direkten People Manager zwei Etagen höher gesprungen bist, eigentlich von der Führungsetage her, plus noch diese politische Außenwirkung und Repräsentanz. Das ist. Da sagen, also laut der Literatur sagen die, naja, also eigentlich braucht man für so eine Entwicklung, wenn man das organisch und sanft und vernünftig macht, würde man 6 Jahre ansetzen, 6 bis 8 Jahre tatsächlich. Und den Stretch dann auszugleichen, wie hast du das gemacht? Was hat dir dabei geholfen?
Gut, ich hatte tatsächlich eine Coaching-Begleitung, die hatte ich mir auch erbeten und die habe ich als wahnsinnig hilfreich wahrgenommen.
Ja.
Ja, also war viel, viel Selbstreflexion da drin, viel Begleitung, viel Rücksprachen, ne? Also das ist das, was mir da so am meisten geholfen hat.
Ja. Ich finde, es ist gar nicht so einfach manchmal, ne? Dann so mit sich selbst auch wirklich mal ehrlich zu sein, oder? Wie erlebst du das jetzt? Ich meine, jetzt bist du heute in der anderen Rolle. Du begleitest jetzt als Coach die Menschen.
Ja, das habe ich jetzt tatsächlich, also ehrlich mit sich selber zu sein, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so als meine große Schwierigkeit
Ja.
empfunden. Ich habe es ganz häufig, und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Anlass für diesen Podcast, ich habe es ganz häufig so empfunden, dass ich den Eindruck hatte, dass ich nicht sicher gewesen bin in dem, was
Ja.
ich getan habe. Ne? Also zu sagen, das kann man jetzt so machen, aber das kann man jetzt auch so machen. Und was ist denn jetzt die bessere Idee? Also das heißt, ich war irgendwie, ich hätte mir manchmal einfach für ganz konkrete Entscheidungen, wie navigiere ich eine bestimmte Situation, hätte ich mir manchmal mehr nochmal so ein konzeptionelles Geländer gewünscht, an dem ich mal so ein bisschen mich festhalten kann, mal zu überleben kann, was stabilisiert denn hier den Kurs ein Stück weit.
Das Podcast-Geländer, das finde ich großartig. Wir bieten Geländer, an denen man sich festhalten kann. Das ist doch schön.
Ja, ich finde es schon, also schon, ne, sozusagen, weil irgendwie, es gibt ja in jeder beliebigen, also Führungskräfte bewegen sich ja grundsätzlich eigentlich in komplexen Situationen, ne? Also nicht kompliziert, im Sinne von technisch gut machbar, sondern komplexe Situationen, in denen es einfach viele, viele Möglichkeiten gibt, wie man in einer gegebenen Situation reagieren könnte. Und wenn du fünf Führungskräfte dahinstellst, dann reagiert auch jeder ein bisschen unterschiedlich. Und eben da nochmal einen Schritt so zurück machen und zu reflektieren, ja, was ist denn jetzt eigentlich in dieser Situation ein erfolgsversprechendes Konzept? Also wie kann man das, also keine Ahnung, an der Stelle merke ich, mir hilft es auf jeden Fall, das nicht nur intuitiv und aus dem Moment heraus zu gestalten, sondern durchaus auch ein bisschen konzeptionell und ein bisschen eher prinzipiengesteuert das zu machen. Und das ist so ein bisschen auch das, wo ich in dem Podcast eigentlich so typischerweise versuche hinzusteuern, ist sowas wie so Basisprinzipien eigentlich so zu erforschen. Also was ist eigentlich das Basisprinzip von Delegation? So, und was ist das Basisprinzip, wann trennen muss ich mich eigentlich von einem Mitarbeiter trennen? Oder wann muss ich ihn genau in der Rolle lassen oder so? Also so Grundideen von Führung, die dann in den verschiedenen Situationen natürlich nochmal wieder angewendet und durchdekliniert und durchdacht werden müssen. Aber trotzdem sowas wie so ein paar Basisideen, die mir helfen, in der Komplexität meiner Handlungen sowas wie eine grundlegende Ausrichtung hinzubekommen.
Ich fand das ohnehin erstaunlich. Also, mein Gut, von dem Wechsel operative Verantwortung rein dann in ne, Personalentwicklung zu entdecken, Führung ist ja nichts, wofür Menschen ausgebildet werden. Also, gerade in Deutschland wird meistens der ja befördert, der der beste Mitarbeiter ist. Der darf dann der Teamleiter sein. Und weil er Teamleiter ist, wird er vielleicht irgendwann Abteilungsleiter und so. So. Und jetzt haben wir ja das Glück, dass wir teilweise ein Unternehmen sind, die schon sehr lange und sehr viel Geld auch einsetzen für eine Mitarbeiterentwicklung, wo sich HR ja auch immer wieder erklären muss, warum sie das Geld überhaupt einsetzen und wofür. Ja? Weil auch die Messbarkeit manchmal so ein bisschen schwierig ist. Und dann bin ich aber auch und du wahrscheinlich auch immer wieder in Unternehmen unterwegs oder treffe auf Menschen, die schon sehr viel Verantwortung haben und aber nie eine Weiterbildung gemacht haben in irgendeiner Form. Was wären denn aus deiner Sicht so die allerwichtigsten Grundlagen, die ich mir so als Führungskraft vielleicht mal trainingsmäßig, weiterbildungsmäßig geben könnte? Gibt es sowas wie eine Grundempfehlung? Ich meine, du bist ja auch viel in der Ecke mit Trainings unterwegs, ne?
Ja, genau. Ich mach sehr, sehr viele Führungskräftetrainings. Wobei ist ganz interessant, im Training ist es vor allem, sind es vor allem so diese Menschen, die aus einer Mitarbeiterrolle zum ersten Mal in eine Führungsrolle kommen. Das ist da, wo Unternehmen ja nach meiner Erfahrung bereit sind, auch Geld in die Hand zu nehmen und das auch gut argumentierbar ist, dass man diesen Menschen so ein Grundverständnis mal mitgibt und eine Grundreflexion. Das heißt, das ist im Trainingskontext sehe ich vor allem die. Im Coaching-Kontext sehe ich dann wiederum Seniore-Führungskräfte, die sich sozusagen weiterentwickeln, ne? Und wo es dann eher um die Reflexion geht. Tja, und wenn man sozusagen jemand sehr erfahren ist, was würde man dem jetzt sozusagen mitgeben? Also, merk gerade, dass ich das schwierig finde, das wo zu beantworten.
Weil es auch total individuell
Weil
ist,
es
ne?
eben total individuell ist, ne? Also das, also eine Führungskraft, die so erfolgreich, wie du es jetzt gerade, also den Fall, den du beschreibst, ist für mich eine erfolgreiche Führungskraft, die das seit Jahren macht. Ich meine, da ist ja viel, also Führungskraft sein, du musst ja jetzt nicht ein Zertifikat erwerben, um eine gute Führungskraft zu sein. Und auch zertifizierte Führungskräfte können ja mitunter nicht gute
Nicht wirklich gut
Führungskräfte
sein,
sein, ne?
genau.
Also das heißt sozusagen so dieses, du musst trainiert worden sein, ist ja für mich gar nicht der Maßstab. Das heißt also,
Richtig.
viele Menschen, die mit einer hohen Selbstreflexionsgabe und einer guten Intuition für Führung da reingehen, können ja da sehr erfolgreich sein. Und dann ist halt die Frage, wo sind die Blindspots, ne? Also was sind Dinge, die halt irgendwie die vielleicht irgendwie auf der Strecke bleiben. Ne? Also nach meiner Erfahrung ist ja, Kommunikation ist ja das A und das O für eine Führungskraft. Also wenn es darum geht, dann zu sagen, was sind Aufgaben von Führung und sowas, wenn wir da sammeln,
Ganz
da
viel
kommt natürlich immer
Kommunikation.
Kommunikation. Und dann nehme ich trotzdem diese Kommunikationskarte, wenn wir da sowas auf Karten aufschreiben und sowas, nehme ich die immer raus und hänge die so da drüber oder da drunter, weil das für mich sozusagen, das
Ist
ist für mich so
alles.
ein, das ist genau, Kommunikation ist ehrlich gesagt das Ganze. Und ich glaube, das ist so dieses Thema, wie wirke ich eigentlich mit meiner Form der Kommunikation? Da habe ich auch mal ein, zwei, drei Podcast-Folgen zugemacht, so dieses Thema Mind the Gap. Es gibt eine Lücke zwischen dem, was ich selber wahrnehme, und dem, wie meine Kommunikation und wie ich mit meinen Handlungen und meinen Äußerungen nach außen wirke, da gibt es eine Lücke, eine Wahrnehmungslücke, dass ich nie ganz weiß, was die Wirkung wirklich ist, wie ich bei anderen Menschen lande. Daran zu arbeiten, finde ich eigentlich fast immer sinnvoll. Da würde ich eigentlich immer ansetzen, und das ist, wie gesagt, wie du sagst, das ist hochindividuell, was
Ja,
dann,
das hört ja
worin
auch
dann
nie
Lücken
auf, ne?
bestehen, ne?
Das hört ja auch nie auf. Ich merke schon so in all den Jahren, jetzt sind wir ja beide schon auch eine Weile im Beruf unterwegs, dass sich Führung auch stark verändert hat. Die Anforderungen an Führungskräfte haben sich sehr verändert. Was würdest du sagen, ist da im Moment so der Hauptzug oder was hat sich am meisten verändert?
Wir arbeiten ja eigentlich in einem Feld, wo es auch sehr so um das Thema menschliche Erfahrung,
Ja.
Selbstreflexion, emotionale Reife, einen sensiblen, einen wachsamen, einen achtsamen Umgang mit Menschen, mit Situationen, mit Organisationen so gibt. Habt ihr schon den Eindruck, dass das mehr an Glaubwürdigkeit gewonnen hat, ne?
Ja.
Also wir kommen ja sozusagen mitunter in Deutschland auch aus so einer, also etwas technischen Berufen und also starke Ingenieurskultur und so weiter. Und das ist zum Teil halt eher auf so einer komplizierten Seite, ne? Also das heißt, wenn wir diesen Unterschied kompliziert zu komplex haben, dann sind viele so die ganz klassische deutsche Sachen sind eigentlich komplizierte Geschichten. Also wo es im Grunde genommen sowas wie gute technische, vielleicht sogar mathematische Lösungen für bestimmte Probleme gibt. Und mein Eindruck ist, dass wir mehr Bewusstsein dafür bekommen haben, dass Führung eine komplexe Herausforderung ist, dass wir sowohl die persönliche Seite, also der Umgang mit Menschen, der Umgang mit Dynamiken in Organisationen, der Umgang mit Märkten und sozusagen Marktsituationen, das sind im Grunde alles komplexe Probleme. Das heißt also, mein Eindruck ist schon, dass wir ein tieferes Verständnis dafür haben, dass Führungskräfte sich mit komplexen Problemen auseinandersetzen müssen
Ja.
und dass dafür es nochmal andere Expertisen und andere Kompetenzen braucht, als mathematisch und wissenstechnisch ausgerüstet zu sein, sondern dass es eben sowas wie eine emotionale Intelligenz, eine kommunikative Intelligenz, und die Fähigkeit, der Metakognition, also sich über sein eigenes Denken nachdenken zu können, also dass man einen Selbstreflexionsraum hat. Das Bewusstsein, habe ich schon das Gefühl, ist größer geworden. Also so würde ich es jetzt im Moment beschreiben.
Ja.
Und deshalb finde ich diesen autoritären Backlash auch so grausam.
Spannend, ne? Ja. Ja, ich habe wirklich, also die Frage, als ich die Frage gestellt habe vorhin, habe ich gedacht, also meine Wahrnehmung war tatsächlich noch ein größerer Zeitraum, gar nicht nur die letzten 10 Jahre. Und ich habe 1994 angefangen zu arbeiten. Das sind dann jetzt, Moment, das sind ja schon über 30 Jahre.
Ups.
Ups. Naja, jedenfalls so meine erste Sozialisierung war durchaus in einem sehr konservativen Umfeld, sehr autoritären Umfeld. Emotionen waren natürlich total unprofessionell. Also alles, was menschlich war, war eigentlich unprofessionell.
Ne.
Der taffe Manager der 90er hatte das alles natürlich gar nicht nötig und musste es auch nicht auf dem Schirm haben. Und zumindest in meiner Erinnerung ist es so, korrigiere mich, wenn du es anders wahrgenommen hast, das Leben und die Welt waren auch noch ein bisschen einfacher. Also ich lege bei sowas dann gern so ein Bild aus von der Autobahn, ne? Schnurgerade von hier aus bis zum Horizont. Es gab ja noch die Karrieren, dass du in der Firma die Ausbildung gemacht hast und dann, ne, bis zu deiner Rente da geblieben bist. Und ich glaube, da haben die Zeiten sich einfach massiv verändert. Und auch dieses Bild von ich bin Chef, ich muss es wissen. Ja, und ich muss es vor allen Dingen auch alleine hinkriegen. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren echt verschwunden. Und diese Komplexität, die auch echt anspruchsvoll wird, könnte eigentlich automatisch dazu führen, dass wir mehr überlegen, so im Team halt Dinge auch zu machen. Also Stichwort Führung aus dem Wir raus. Das war so ein Gedanke, den ich dabei irgendwie noch im Kopf hatte, ne? Dass ich es gar nicht mehr so alles ganz alleine reißen muss, sondern viel mehr im Kollektiv auch denken muss, vielleicht um wirklich gut als Führungskraft zu sein. Was würdest du da sagen?
Ja, absolut. Also ich wollte jetzt, kann ich jetzt nochmal eine neue Staffel ankündigen. Ich wollte jetzt
Auf
nochmal
alle Fälle, bitte unbedingt.
Komplexität und Führung, also oder beziehungsweise Führungskultur in komplexen, in einer komplexen Welt, so ein bisschen als der, also mal so ein Arbeitstitel. Und wir haben ja im Prinzip schon so einen Trend der Agilität, haben wir ja schon wieder fast hinter uns gefühlt. Ich habe
Das
das
habe ich
Gefühl,
auch
das
das Gefühl,
geht
ja.
wieder zurück. Und ich glaube trotzdem, dass, und das ist auch okay, also ich glaube, wir können auch ohne den Agilitätsbegriff hier weitermachen, aber das Agile hat sich ja vor allem auch positioniert, eigentlich Antworten zu geben auf eben gewachsene Komplexität. Und dieses Gemeinsame, ich meine, einer der Kerngedanken, den ich persönlich auch überzeugend finde, ist, dass wenn nur der Chef denkt, dann kommt dabei einfach weniger Intelligentes raus, als wenn eine ganze
Ja.
Organisation denkt, ne? Also das heißt, mehr Perspektiven, mehr unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedliche Aufmerksamkeiten, Verschiedenheit mit und sowas sind halt einfach Dinge, die reichern die reichern eine Organisation an. Und wenn sozusagen wir als wir in der Lage sind, sozusagen solche Perspektiven zusammenzunehmen, am Ende, ich glaube, Jack Welch hat es gesagt, ne, ein diverses Unternehmen sieht mehr Wirklichkeit. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Beschreibung.
Ja. Das ist ein sehr schönes Zitat. Ja, und dann ist das ja so verdammt anstrengend, ne? Also diese anderen Wirklichkeiten, Ausschnitte. Dann steht jemand vor mir, der hat eine wilde Idee, die ist vielleicht total kreativ, aber er geht mir so fürchterlich damit auf den Geist. Also dieses Selbstmanagement dann da auch immer wieder hinzubekommen, diesen, wir nennen das ja bei uns in der Profession auch, diesen Raum zu halten für diese Unterschiedlichkeit. Hm. Das ist auch eine Qualität, finde ich, die neu dazugekommen ist. Den Anspruch hatte früher keiner, oder?
Ja, vermutlich nicht. Also der Begriff der Partizipation ist ja nicht neu, ne? Nee. Und ich glaube schon auch, dass es das gab, aber nicht in dem Maße. Ne? Also und muss man sich ja auch klar machen, das ist natürlich auch, also wenn man zu Entscheidungen kommen will, die, also Hierarchie ist ja, das ist ja in der systemischen Theorie eigentlich gesehen, also Hierarchie ist ja wahnsinnig effizient. Das ist ja eine Form der Entscheidungsfindung, die einfach wahnsinnig effizient ist. Ein Typ oder eine Typin sagt halt irgendwie, so wird's gemacht, und alle anderen, na gut, dann machen wir das halt so, ne? So, also es ist halt, da musst du jetzt auch nicht viel für tun, grob gesagt, ja? So, und das, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das eine gute Entscheidung ist und dass das gute Qualität ist. Das heißt also, wahrscheinlich ist es so, wenn man den Aufwand auf sich nimmt, eben andere Perspektiven reinzuholen, dann das musst du ja sozial hinbekommen erstmal. Und das musst du dann, du musst was aufmachen, du musst ganz viel Weite erstmal zulassen, unterschiedliche Perspektiven. Und dann musst du es ja auch wieder zumachen. Das ist ja auch anstrengend, weil dabei selektiert, das heißt, die gerade gehört wurden mit wilden Ideen, da fallen dann viele wilde Ideen auch wieder raus. Ne? Das ist auch enttäuschungsanfällig, und Leute sind dann mit dieser, weil sie am Ende nicht das Zünglein an der Waage für eine Entscheidung waren, auch enttäuscht und so. Also das heißt, es gibt ganz viele Dynamiken, die da gehalten werden müssen. Insofern ist natürlich Partizipation immer der anstrengende Prozess und erfordert nochmal Kompetenzen und Qualifikationen von Führungskräften, die auch erstmal erworben sein wollen, ne? Und Erfahrungen, die erstmal gemacht werden müssen. Und zugleich, meine persönliche Überzeugung ist, damit, wenn man das gut macht, kriegst du die besseren Entscheidungen.
Ja, naja. Und ne, du hast es schon gesagt, das ist mitunter ein sehr anspruchsvoller Prozess, wo nicht selten, also wir machen ja diese Coachings beide, Führungskräfte dann auch da sitzen und sagen, mein Gott, wie mache ich das nur? Gerade wenn größere Projekte losgehen. Ne? Also ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Wissen, das Know-how haben viele tatsächlich, also zumindest ist das, was mir im Coaching begegnet. Aber diese wie kann man es nennen, diese Art von emotionaler Stärke, das dann auch durchzuziehen, menschlich, die menschliche Seite abzubilden, sich selbst dabei treu zu bleiben, ist auch eine Frage, die immer wieder ich im Coaching habe. Ne? Wie hänge ich gerade, wenn ich vielleicht von der Geschäftsführung was mitgegeben bekomme oder so, stehe aber vielleicht selber nicht so ganz dahinter, jetzt gibt es das Team, das ist nochmal an einem ganz anderen Punkt. Das sind ja durchaus Spannungsfelder, in denen man sich da bewegt, und wie bleibt man dann selbstzentriert und bleibt sich treu?
Tja.
Hast du da noch einen Tipp? Gibt es da noch so eine Stoffel demnächst in deinem Podcast?
Oder nein, aber die Frage ist sehr gut. Rein? Ich werde da mal drüber nachdenken und gucken, dass ich dazu mal 10 Minuten mache, wenn ich eine Antwort habe. Ich merke gerade, dass ich jetzt keine so richtig auf der Pfanne habe.
Ja. Du wirst ja auch nicht nur Antworten liefern heute. Manchmal ist auch die gute Frage das Vernünftige. Du bist selbst Teil auch von Netzwerken. Und ich habe es eben schon erwähnt, People Network und Kooperation. Was glaubst du, wie wichtig Netzwerke und Austausch für eine moderne Führung sind inzwischen?
Du denkst jetzt an die Netzwerke der Führungskräfte selber, ne?
Ja, mit genau. Zum Beispiel. Geht es überhaupt noch ohne?
Wüsste nicht. Also das beginnt ja schon irgendwie, selbst wenn du im Konzern bist, ne? Also da bist du ja theoretisch in total klaren Strukturen und sowas, aber faktisch ist es doch so, dass neben den Strukturen im Prinzip informelle Netzwerkstrukturen existieren, die am Ende eine hohe Wirksamkeit haben. Deswegen schon, selbst wenn du innerhalb von solchen Unternehmen guckst, brauchst du die Netzwerke. Und also in der Telekommunikationsindustrie habe ich es eigentlich so wahrgenommen, dass diese Netzwerke auch sehr fluide zwischen den großen Unternehmen sind. Also wieder zwischen Vodafone und O2 und Telekom wird da fleißig hin und her gewechselt. Und dann hast du noch dieses ganze, die ganzen kleineren Sachen mit den Glasfaserunternehmen und so weiter. Also du triffst irgendwie an allen möglichen Stellen alte Bekannte wieder. Das heißt also, diese Netzwerke funktionieren ja durchaus auch über eine ganze Branche hinweg.
Mhm. Mir begegnet es immer wieder, dass gerade Neulinge in der Führung, dass die das noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, wie wichtig eigentlich Netzwerk ist oder Politik überhaupt. Und dann kommt immer noch mal die Fragestellung rein von denen, die sagen: Naja, ich bin aber eigentlich introvertiert, ich bin da gar nicht der Typ für. Ne?
Naja.
Fällt mir schwer.
Ja, verstehe ich.
Inwiefern verstehst du das? Hast du da
Ich
selber
würde
eine
mich auch als
Lernkurve?
introvertiert bezeichnen
Ja.
oder einstufen. Von daher, dann gibt es bei mir auch nicht sowas wie den natürlichen Drang, die ganze Zeit Networking zu betreiben. Ich finde es ganz schön, eine andere Kollegin von mir, beziehungsweise jetzt vielleicht auch demnächst im TPN, hat das immer ganz schön so also als Gartenarbeit bezeichnet. Ne? Also man muss so netzwerken, kannst du, also ich fand das Bild immer noch am besten. Es
Das
ist
ist
im
ein gutes
Prinzip
Bild,
wie,
ja.
dass du halt sozusagen so deine, dass du hier und da mal eine Pflanze pflanzt und dass du dann halt irgendwie das immer mal wieder gießen musst und ein bisschen düngen musst und sowas und dann wächst da halt was und das wächst halt auch nicht sofort und so ein Netzwerk ist halt nicht sofort da, sondern das muss man halt immer mal wieder machen, ne? Und ich bin sonst auch nicht so der große Gartenarbeiter, deswegen das passt das auch ganz gut
Noch was,
dazu.
was uns verbindet. Ich sitze total gerne im Garten, muss ich gestehen, aber
Ja,
ich bin
genau,
auch nicht
dafür ist
so.
es hervorragend geeignet, ja.
Oh, dann lass uns nochmal zurückkommen zu dem Thema Next Level. Du bist selbst mit einer Frage vorhin reingekommen, beziehungsweise hast mich im Vorfeld ja auch gefragt, ne, was ist für dich
Ja,
eigentlich das Next Level?
ich hätte, wenn ich auf meinen eigenen Podcast gucke, dann habe ich immer das Gefühl, ich arbeite gar nicht am Thema Next Level, sondern ich arbeite am Thema Basic Level. Also so die Frage, bring doch erstmal dein Basic Level an Führung in Ordnung, bevor du danach strebst, jetzt irgendwie the Next Level zu erreichen. Und ich habe so ein bisschen, also das ist halt irgendwie auch eher mein Anliegen und das vor 2 Tagen oder mit einem Kollegen und der sagt auch immer, in den Sachen, wo er beauftragt wird, er kommt eigentlich immer auf die Basics zurück. Und ich bin auch irgendwie, also jetzt, ich habe mit der Delegation begonnen, das ist ja, wenn man mal drauf guckt, das ist ein super Basic von Führung. Und
Absolut.
ich sehe es bis in die höchsten Etagen, dass es schlecht gemacht wird und dass Leute zu tief eingreifen und sozusagen eben genau nicht in der Lage sind, angemessen zu delegieren. Das heißt also, irgendwie habe ich das Gefühl, es würde auch da, wo wir eigentlich ganz hohe Level an Verantwortung haben, würde es gut tun, wenn die ihre Führungsbasics noch besser im Griff hätten.
Einfach mal auffrischen. Das ist tatsächlich auch, also erstmal, ich stimme dir absolut zu. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, so ein paar Sachen als Handwerkszeug zu haben. Deswegen nochmal, hört euch den Podcast an von Peter, da ist alles drin. Und was noch nicht drin ist, kommt demnächst. Dieses Handwerkszeug zu haben, ist total wichtig. Und nur weil du mal ein Training gemacht hast, heißt das ja nicht, ne? Kennen ist nicht können. Also das ist auch was, was mir immer wieder begegnet. Weiß ich nicht, man zeigt ein Grundlagenmodell oder auch Selbstführung, ja, im Eisenhower-Matrix. Ganz altes Tool, kenne ich. Ja, aber wendest du es auch an, kannst du es auch. Also sich immer wieder daran zu erinnern, die Grundlagen habe ich sie drauf, halte ich für unfassbar wichtig. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier im Podcast von Next Level Leadership spreche, ist es gar nicht so sehr, es geht, glaube ich, mir gar nicht so sehr um dieses, hast du die Stufe geschafft, auf der du bist? Also gar nicht so sehr diese Wissensstufen zu erledigen oder zu machen, sondern ich glaube, was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass es eigentlich eine beständige Weiterentwicklung gibt, ne? Also es geht immer weiter und dein persönliches Next Level kann ja vielleicht auch sein, dass du dir die Eisenhower-Matrix oder eine Folge zur Delegation nochmal reinholst und dann wirklich mal das anwendest und in die Tat umsetzt. Also zu gucken, was ist so das Next Level, das persönliche Next Level. So ein bisschen auch wie beim Yoga. Meine Yogalehrerin sagt immer, die anderen Matten, ne, wo andere Leute turnen und irgendwas machen, ist völlig egal. Du und deine Mobility und das, was du kannst, das ist das Entscheidende. Ja, und von daher ist der Blick auf einen selber, glaube ich, wirklich das Wichtigste, wo man immer wieder hingucken muss. Und das Zweite, was ich ja versuche, in dem Podcast so ein bisschen anzuregen, ist so, wie kommen wir kollektiv auf ein nächstes Level? Und da ist für mich das Thema Haltung fast noch viel, viel wichtiger. Also, ne, bin ich menschenzentriert unterwegs? Bin ich lebensbejahend unterwegs? Erlaube ich sowas wie Pausen? Also, ich habe auch da, ne, wir sind keine Maschinen. Und das alles insgesamt im Kollektiv zu einem anderen, und ich kann auch nicht genau sagen, was dann da anders, was alles anders sein muss oder wie es dann aussieht. Aber sich da eben bewusst zu sein, es geht weiter, sich zu entwickeln, heißt aber in erstem Schritt, dass ich mir die Grundlage schaffen muss. Und da bin ich absolut bei dir, weil nur von da aus so ein bisschen wie bei den Online-Games, ne? Wenn du dann diese Stationen hast, wo du von Etage zu Etage hüpfen kannst oder so mit den Männchen.
Ja.
So ein bisschen so. Das finde ich sehr wichtig.
Hast du wirklich auch Level im Kopf? Also ich habe jetzt, komm jetzt, die Frage kommt jetzt daher, dass ich gerade nochmal mich auseinandergesetzt hatte mit den Ich-Entwicklungsstadien nach Löwinger und Thomas Binder macht das hier in Deutschland, also ALA Spiral Dynamics, so diese verschiedenen Entwicklungsstufen. Gibt es für dich ein Entwicklungsstufenmodell von Führung?
Ja und nein. Also ich finde die Modelle ja immer unheimlich gut ranzuziehen, zu gucken, was für Werte sind gerade wichtig, wo stehst du in der persönlichen Entwicklung. Jemand, der frisch Eltern geworden ist, ne, Vater, Mutter geworden ist, ist eine andere Führungskraft als die, die er vielleicht 5 Jahre vorher war. Wie stark sind bestimmte Charakterzüge bei dir ausgeprägt? Hast du dir eigene Verletzungen, Themen angeguckt oder nicht? Das spielt natürlich alles eine Rolle. Tatsächlich finde ich es immer ganz interessant, so Modelle ranzuziehen im Sinne von, um eine Verortung zu ermöglichen oder eine Standortbestimmung machen zu können, was ja im Coaching immer wieder wichtig ist. Per se ist es aber für mich was ganz Fluides. Also ich finde nicht, dass das, also ne, im Sinne von, hier ist das Modell und jetzt bist du da und jetzt ist der nächste Schritt, dass du dahin kommst. So schematisch würde ich dem, glaube ich, nicht folgen wollen oder finde es auch ein bisschen. Ja, lebensfern ist falsch, weil die ganzen Modelle versuchen ja letztendlich Leben abzubilden, greifbar zu machen, ne? In irgendeiner Form. Ich erlebe das als was sehr Fluides, ein sehr fluider, individueller Prozess. Und dann versucht man natürlich für Entwicklungsbereiche in Unternehmen oder für Trainings das irgendwie greifbar zu machen. Und dann bist du natürlich bei Führungskurs 1, Führungskurs 2, jetzt lernen wir das, jetzt lernen wir das, ne? Aber auf einer einzelnen Ebene finde ich es, glaube ich, nicht so
Ja, ich finde es,
relevant.
ich lasse auch gleich wieder los, ne? Also jetzt bei zum Beispiel Keegan oder sowas, der hat dann ja so auch so verschiedene Stufenmodelle und der sagt dann, da gibt es halt einen ganz wesentlichen Überschlag, das ist nämlich von der konventionellen Art im Prinzip sich zum Leben zu verhalten hin zu einer postkonventionellen Art. Also dass ich konventionell, das heißt ja, ich bin eher in meinen Regelsystemen und ich
Ich
versuche
mach's für die
eher
anderen.
loyal zu sein, ich versuche es richtig zu machen, ne? Also versus postkonventionell, ich gehe eigentlich davon aus, dass es die richtige Art nicht gibt, sondern dass ich irgendwie einen eigenen Weg in Selbstverantwortung finden muss. Und das ist ja schon ein spannender Moment, ne? Also kannst du wirklich Führungskraft sein, würdest du das sagen, wenn ich ein ganz konventionelles Betriebssystem habe? Oder was für eine Führungskraft wäre ich dann?
Letztendlich ist es ja immer wieder die Frage, ne, die richtige, also situativ richtige Führung, ja, wenn das System das hergibt und das Umfeld das hergibt und das alles miteinander stimmig ist, why not? Würde ich jetzt mal so sagen, ja. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es mittelfristig ausreicht. Das wird immer ein statischer Moment sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein System so bleibt, wie es jetzt ist, und dass ich mit konventionellen Methoden auf die Dauer erfolgreich sein werde, ist relativ gering. Allein schon, also jetzt allein schon aufgrund meiner persönlichen Lebenserfahrung würde ich das so sehen. Und dann ist natürlich die Frage zu gucken, wo bin ich denn da gerade? Also zum Beispiel die Betrachtung jetzt aufzumachen. Führe ich jetzt eigentlich konventionell? Halte ich mich immer an Regeln? Mache ich jetzt genau das, was man von mir erwartet? Ist natürlich für viele Führungskräfte am Anfang ein ganz wichtiger Punkt. Also überhaupt erstmal zu verstehen, wie sind denn Regeln überhaupt in der Gesellschaft? Müssen kleine Kinder ja auch lernen, wenn sie in die Schule kommen, ne? Also ne, was sind eigentlich Regeln? Und dann kommt irgendwann der Punkt, da habe ich tatsächlich ein sehr schönes Gespräch mal zu gehabt mit meinem mittlerweile schon verstorbenen Vater, der mir dann gesagt hat, rückblickend kam dann der Moment in meinem Leben, wo er gesagt hat, Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden.
Okay.
Und das hat er so mit Anfang, Mitte 20 entdeckt und dann war er wohl eine Zeit lang erstmal als Revolution unterwegs, um sich dann aber wieder in einem Regelwerk einzufinden. Also, ne? Immer das, was ich überwinde, bringt ja wieder was Neues mit sich. Das ist ja auch ne, neue Probleme und dann kommt das nächste. Ich könnte mir vorstellen, und das ist auch so im Wechselspiel mit meinem Vater entstanden tatsächlich, den ich als sehr inspirierend in Erinnerung habe, aber vielleicht nicht unbedingt als Vorbild. Dazu gibt es auch schon eine eigene Folge, die hänge ich natürlich gerne in die Shownotes. Am Ende des Tages geht es ja schon darum, den eigenen Weg zu finden. Und wann bist du zufrieden mit deiner Zeit als Führungskraft? Jetzt ne, vom Ende her gedacht, ja. Also wann sage ich zu mir selbst, ich war eine gute Führungskraft. Wann bin ich damit zufrieden? War das dann erfüllend? War es gut? War es eine gute Zeit? Wie willst du das bemessen? Und ich glaube, das ist dann hochindividuell.
Ja,
Es bemisst sich auf alle Fälle nicht in Arbeitszeit. Das nicht.
Nee, das, ich glaube, da können wir uns sofort drauf einigen. Ja. Nein, aber ich höre sozusagen, also in dem Sinne so richtige Level oder sowas, also wenn du von Next Level sprichst, hast du nicht dahinter ein Level-Konzept, wie das auch in einem Computerspiel so wäre, dass du genau definieren kannst, deine Level 1 bis 10 so ungefähr, sondern eben es geht eigentlich um,
Das
jetzt weiter. Gehe ich eigentlich einen Schritt weiter, priorisiere ich das Thema Entwicklung.
Ja, genau. Hm. Es ist Entwicklung, was für mich ein absoluter Kernwert ist, für mich persönlich auch. Und einfach diesen Satz, es geht weiter. Egal was ist, ne? Kann man ja im Guten wie im Schlechten sehen, es geht weiter. Hast was Schlimmes erlebt, es geht weiter. Hast was Gutes erlebt, es geht auch weiter.
Ja.
Und es ist jedes Mal wieder die neue Anforderung, die neue Herausforderung, der ich dann halt mit Mut und mit allem, was ich habe, auch begegnen darf.
Ja.
Das ist so mein Verständnis von Next Level.
Ja.
Peter, aber was sollten wir noch sprechen, was die Zuhörenden noch hören sollten von dir? Ich finde ja immer das Thema Theologie noch spannend.
Okay.
Wo mischt denn der liebe Gott mit in den ganzen Sachen, die wir hier so vor der Brust haben gerade?
Also ganz interessant ist ja, wir haben ja durchaus im TPN manchmal auch eine Offenheit für spirituelle Konzepte. Mhm. Also nicht unbedingt welche, die christlicher Provenienz. Also in diesen,
eine Spielart aus meiner Sicht.
Ja, ist eine Spielart, aber das ist jetzt, sagen wir, ist jetzt nicht die, die wir im TPN typischerweise favorisieren, sondern eben eher aus diesen meditativen, damit auch eher aus diesen buddhistischen Kontexten kommt. Mhm. Die ganzen Achtsamkeitspraktiken und vieles. Ne? Also da erlebe ich schon auch eine andere Offenheit für, einfach diesen, nochmal so diesen Gedanken zuzulassen, dass es ja, also Unternehmen machen ja viel Sinn, also aber das, was ich immer den kleinen Sinn nenne, ne? Also das heißt sozusagen, ich habe, also mein Job macht einen Sinn, weil ich halt eine bestimmte Funktion habe im Unternehmen, wenn ich die nicht wahrnehme, nimmt sie im Unternehmen niemand wahr, also gibt es einen Sinn dafür, also ich bin Teil von etwas, was größer ist als ich selbst, ne? Das ist im Prinzip jede Organisation ist das. Und der große Sinn ist dann eben diese Frage, bin ich noch Teil von etwas, was nochmal größer ist als die Organisation? Vielleicht sogar nochmal größer als mein sozialer Kosmos. Ne? Und ob das am Ende sozusagen sowas wie so ein Überschlag ins Transzendente gibt, also der Transzendent heißt ja im Grunde etwas, was jenseits nochmal liegt. Also sind wir Teil von einem Sinn, der größer ist als alles.
Mhm.
Und ich finde sozusagen, dass diese Sinnfrage, die in Führung durchaus schon beginnen kann, hat eine Offenheit dahin.
Ja. Ach, mitten in meinem Lieblingsthema.
Wieso Lieblingsthema?
Ja, weil das Thema Purpose Coaching ist ja für mich eins meiner zentralen Arbeitsthemen, sowohl jetzt als Einzelne mit einzelnen Führungskräften oder einzeln in der Einzelarbeit eins zu eins, als auch eben mit Teams. Und da stelle ich schon immer wieder fest, es gibt halt bei einer ganzen Reihe Menschen diesen ganz großen Wunsch, was Sinnvolles zu tun. Ich habe auch den Eindruck, dass gerade die Jüngeren da noch mal mehr drauf gucken. Mhm. Vielleicht auch Gnade der Geburt, ich weiß es nicht. Also einfach, ne, weil vielleicht die Rahmenbedingungen das jetzt ein Stück weit auch hergeben. Und dass die Verankerung darin, ich mache hier was Sinnvolles, ja, wo ich auch glaube, das ist richtig, das ist wichtig, das ist gut, da drückt sich was. Also ich persönlich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke so für mich manchmal, in manchen Momenten tatsächlich auch hier im Podcasting, wie so eine Qualität, dass irgendwas durch mich hindurchgehen will. Also als ob irgendwas mich, klingt jetzt total schräg, ja, so beim Zuhören, aber als ob irgendwas mich und meine Sprechwerkzeuge benutzt, um sich auszudrücken, kann man Flow-Moment nennen, die Wissenschaftler werden es noch anders benennen, aber es hat was von es geht immer wieder um Entwicklung, definitiv, also Evolution ist nicht aufzuhalten. Und das sind so die Momente, wo ich für mich feststellen kann, ja, wenn ich jetzt Bestandteil oder dabei war, dass eine Führungskraft sich nochmal anders entdeckt hat, nochmal stimmiger mit sich im Einklang ist und dadurch in der Entwicklung passiert, dann habe ich so das Gefühl, ich habe meinen Beitrag zur Evolution geleistet. So.
Mhm.
Und natürlich in der Hoffnung, dass es hin zum Wahren, zum Guten, zum Schönen passiert, ja, im besten Fall. Und das wirklich religionsneutral betrachtet, sondern einfach, ne, in Richtung von etwas Wahrem, Guten und Schönen hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Führung durchaus wichtig ist, also diese Verankerung zu haben, gerade dann, wenn es schwieriger wird. Also, ne, was trägt mich durch schwierige Zeiten? Was ist das, wo finde ich einen Halt, wenn es ganz schwierig wird? Wo finde ich einen Halt, wenn ich einen druckvollen Job habe, gefühlt mit dem Rücken an der Wand stehe und dann passiert mir privat auch noch was? Keine Ahnung, Krankheit, Todesfall, jemand trennt sich von mir.
Ja, und auch im Grunde auch nochmal so diese Relativierung meiner Ziele, ne? Also eine Organisation hat offensichtlich einen Zweck und hat auch Ziele, aber eben auch nochmal eben zu sagen, das sind auch nur relative Konstrukte und darüber
Ja.
liegen halt größerer Sinn und größere Ziele, wo dann einfach auch nochmal die so ein bisschen einen Schritt zurücktreten müssen. Auch wenn sie mich jetzt operativ natürlich gerade hart im Griff haben und ich daran hart gemessen werde, trotzdem dieses Gefühl zu haben, das ist aber jetzt nicht, wenn ich das erreiche oder nicht erreiche, das ist jetzt nicht die letzte Instanz. Ne?
Ja, es entscheidet nicht darüber, ob ich ein guter Mensch bin
Ja, oder ein
oder ob mein
erfolgreicher Mensch auch.
erfolgreich, was ist überhaupt Erfolg?
Total, ja.
Ne? Und es entscheidet auch nicht darüber, ob mein Leben sinnvoll war oder nicht. Und ich finde, das darf man sich, glaube ich, immer noch mal vor Augen halten. Und das ist nur, du hast vorhin das Stichwort Metakognition gehabt, Selbstreflexion. Also, ach Gott, ich denke, in manchen Coachings denke ich, wenn wir alle ein bisschen mehr Bewusstsein dafür haben, wann es wichtig ist, mal innezuhalten und mal in Ruhe reinzufühlen, ne? Was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Ich glaube, dann ist das jetzt blasphemisch, wenn ich sage, dann ist das der innere Gottesdienst. Aber es ist vielleicht das, was es braucht, eine Form von Kontemplation in irgendeiner Form, ne? Um da sich selbst wieder ausrichten zu können.
Ich glaube, das ist gar nicht blasphemisch, ne? Also, ich glaube, ein Gottesdienst ist ja eine Form von Vergemeinschaftung von etwas, was ja die ganze Zeit passiert.
Ja.
Also, da gibt es, ja, egal, wird jetzt nicht zu theologisch werden, glaube ich.
Wobei das spannend wäre. Ich fände das sehr spannend. Theologie der Führung. Ja.
Ja, ne? Glaube ich, über die Zeichenhaftigkeit kriegt man das hin. Sozusagen, dass da eben etwas in Zeichen gebracht wird, was aber die ganze Zeit eben am Werk ist. Ne? Und ich glaube, da ist so eine Dienstfunktion, da kommt eine Dienstfunktion raus, da
Ja.
kommt ein ins explizit machen von etwas, was eigentlich die ganze Zeit fließt. Ne?
Ja. Famous last word, Peter. Hast du noch was, was du der Menschheit noch mitgeben möchtest an diesem Punkt in diesem Podcast? Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was ich dich hätte fragen sollen?
Nein, das ist alles gut so. Du hast tolle Fragen gestellt. Ganz herzlichen Dank. Und ich gesagt, ich habe ja auch immer das Gefühl, ich versuche ja eigentlich nur Sachen, die es schon gibt, ins Wort zu bringen. Ich erlebe mich gar nicht
Ja.
als jemand, der jetzt versucht, was Neues zu erfinden. Ich
Ja.
glaube, wir haben so viel an Material, an Menschen, an wirklich guten Gedanken und an Material. Also wir sind ja nicht Entdecker, sondern wir sind eigentlich eher diejenigen, die versuchen, das, was auch schon da ist, mal wieder transparent zu machen und ins Wort zu heben und das, was hilfreich darin ist, irgendwie zugänglich zu machen. Ich
Ja.
glaube, das ist so der Gedanke.
Ins Bewusstsein zu bringen.
Ja.
Ich danke dir sehr für die guten 50 Minuten, die wir jetzt hier miteinander verbracht haben. Und hoffe, dass einiges davon im Bewusstsein hängen bleibt. Vielen lieben Dank.
Ja, thanks for having me.
Ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge mit Peter dir gut gefallen hat und schau sehr gerne mal vorbei bei seinem Podcast, der da heißt 10 Minuten für Führung. Und den Zugang dorthin findest du in den Shownotes. Da habe ich dir den Link eingebaut. Ansonsten, wenn du noch mehr Interesse hast, ab und an mal ein wenig extra Inspiration zum Thema Führung zu bekommen, dann möchte ich dich gerne einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Du findest ihn auf meiner Webseite, frei für dich, kommt vielleicht einmal im Monat, manchmal auch seltener. Und ja, auch den Link findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, wenn es heißt Next Level Leadership. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und ja, just keep going.